Okay, auch von unserer Seite natürlich herzlich willkommen beim Technical Summit.
Guten Morgen.
Wir haben uns heute das Thema rausgepickt, Visual Studio und die ganze Visual Studio-Familie. Unser Vortrag wird sich damit beschäftigen, was es da Neues gibt. Zum einen natürlich clientseitig in der IDE oder in den ganzen unterschiedlichen IDEs, auf der anderen Seite auch im Server-Backend. Was haben wir da mit den Online-Services, was haben wir beim Team Foundation Server, alles Neues. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal los und schauen uns die ganzen Highlights, würde ich einfach mal sagen, der IDEs an, die wir jetzt inzwischen haben. Und bevor wir da eintauchen und uns wirklich mal eine kleine Demo reinziehen, vielleicht nochmal die Rückbesinnung auf das, was uns eigentlich als Microsoft gerade bewegt. Wieso tun wir die Sachen, die wir eigentlich gerade tun? Und wieso schauen unsere Developer-Tools so viel anders aus, als sie vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren, vor 10 sowieso, aber sagen wir mal vor 3 oder 5 Jahren ausgeschaut haben? Wir haben uns zur großen Mission gemacht, any App, any Developer, any Plattform zu unterstützen. Das heißt, es ist uns völlig egal, welche Art von Anwendung am Ende rausputzeln soll. Es ist uns völlig egal, welche Programmiersprachen eigentlich dafür verwendet werden sollen. Und es ist uns zu guter Letzt auch völlig egal, welche Plattform die Zielplattform sein soll. Das heißt, man kriegt es ja mit, hier große Openness-Welle bei Microsoft. Wir wollen wirklich ganz gezielt sagen, man soll mit Microsoft-Technologie, mit den Microsoft-Developer-Tools auch für andere Plattformen entwickeln können. Und dafür ist es uns auch völlig wurscht, welche Technologie eingesetzt wird. Also man hat es heute teilweise natürlich auch schon in der Keynote gesehen, und wir es heute auch noch ein bisschen sehen. Und wichtig ist allerdings, dass wir schon nach wie vor, auch wenn wir natürlich andere Plattformen unterstützen und auch wenn wir sagen, es ist völlig okay, wenn es hier ein heterogenes Feld von Betriebssystemen draußen gibt, gerade im mobilen Markt, dennoch haben wir natürlich als Schwerpunktplattform für uns selbst natürlich unsere Windows-Plattform. Und wir wollen, dass Windows, das Windows-Betriebssystem, wirklich die erste Wahl wird für den Entwickler. Wenn ein Entwickler irgendwie draußen im Feld sagt, ich möchte eine Software schreiben, dann ist es unser Ziel, dass er sagt, weil ich Entwickler bin, nehme ich mir einen Windows-Rechner und fange auf dem Windows-Rechner das Entwickeln an und ich kann damit jede Zielplattform erreichen, ganz egal, ob es ein Mac ist, ganz egal, ob es ein Linux-Service-System ist, ganz egal, ob es ein Android-Mobile-Device ist. Wir wollen die Windows-Plattform so stark machen und die Developer-Tools für die Windows-Plattform so stark machen, dass wir wirklich alle möglichen Zielplattformen damit erreichen können. Jetzt haben wir natürlich in den vergangenen Monaten unterschiedliche IDEs am Markt gesehen und veröffentlicht. Und bisweilen sorgt das mal beim einen oder anderen Entwickler für ein bisschen Irritation. Wir haben hier irgendwie Visual Studio Code gesehen, wir haben dann irgendwie Visual Studio IDE in unterschiedlichen Versionen, hier irgendwie Pro, Enterprise, was weiß ich, was alles. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich einfach mal nur um die unterschiedlichen Varianten wirklich sinnvoll einordnen zu können, sich diese Matrix vor Augen hält, die wir inzwischen an Produkten haben. Wenn wir mal sagen, es gibt einen Editor, den kann man, oder eine Art von IDE oder eine Art von Code-Editor kann man immer einordnen auf einer X-Achse hier zwischen dem Extrem einer vollständigen IDE und dem anderen Extrem eines einfachen Texteditors.
OneNote, OneNote plus.
Genau, Notepad, sagen wir mal lieber. Notepad ist quasi die einfachste Variante eines Code-Editors. Macht keinen Spaß damit zu entwickeln, aber man könnte potenziell seinen ganzen Quellcode auch in Notepad schreiben. Würde natürlich niemand machen. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite ganz drüben die Visual Studio IDE, die wirklich alles kann, inklusive Profiling, Debugging, Analyse von .NET Memory Dumps, also alles, was das Entwicklerherz begehrt, aber natürlich dementsprechend auch ein bisschen schwergewichtig vielleicht, ein bisschen viel. Und dazwischen irgendwo, deutlich weiter in der Richtung des Editors, aber oder des einfachen Texteditors im Sinne von Notepad, aber trotzdem mit sehr viel Komfort-Features ausgestattet, ist Visual Studio Code. Das heißt, es ist für mich als Entwickler die Entscheidung, einfach zu sagen, will ich jetzt eigentlich hier das volle Programm, will ich dieses All-You-Can-Eat-Paket, was natürlich auch mit einem entsprechenden Footprint auf meine Festplatte kommt, dann nehme ich die Visual Studio IDE. Oder sage ich, ich möchte es ein bisschen leichtgewichtiger, dann nehme ich eben Visual Studio Code. Es gibt noch eine zweite Achse, wie das immer so ist in Matrizen, die funktionieren nicht, wenn sie eindimensional sind. Und die zweite Achse ist eben die Betriebssystemachse. Wir unterstützen natürlich auch unterschiedliche Betriebssysteme, abhängig davon, welchen Editor man hier wählt. Und bei Visual Studio Code ist es eben so, man sieht es, glaube ich, jetzt nur ganz schlecht, dass das hier eigentlich dunkelgrau hinterlegt ist vom.
Also ich sehe es gut.
Ja, also man sieht hier sieht man eine ganz eindeutige Schattierung. Weil wir hier eben mit Visual Studio Code, hat auch Scott heute früh natürlich gesagt, alle drei großen Betriebssystemfamilien, Mac, Linux und auch Windows natürlich unterstützen. Bei der Visual Studio IDE ist es so, dass wir damit natürlich nur auf der Windows-Plattform sind. Also wenn wir von dem Visual Studio Enterprise sprechen. Wenn man sich jetzt überlegt, mal angenommen, wir hier sind das Team und überlegen uns, welches Produkt entwickeln wir als nächstes. Und man schaut so hoch, dann wird man feststellen, hier oben gibt es irgendwie ein Loch. Es gibt einen Markt, den wir noch nicht abgedeckt haben. Und dieser Markt sind die Leute, die Entwickler da draußen, die heute nicht auf unserer Windows-Plattform unterwegs sind, sondern die aktuell auf einem anderen Device arbeiten. Zumindest zum Beispiel auf so einem hier. Dann können wir natürlich sagen, alles klar, für die wäre es doch wunderbar, wenn wir eine Visual Studio-Variante, was ein bisschen mehr kann als nur dieses Visual Studio Code, wenn wir das hätten auf einem Mac beispielsweise. Und genau das haben wir natürlich jetzt auch beim Connect-Announcement vor 2 Wochen in New York angekündigt. Wir haben jetzt ein Visual Studio auf dem Mac. Ein Visual Studio auf dem Mac ist tatsächlich ein relativ großes Ding für uns. Man weiß ja, wir haben im Laufe des Jahres irgendwann mal hier eine Xamarin akquiriert, die hier natürlich den Grundstein gelegt haben mit dem Xamarin Studio auf Mac. Jetzt ist es so, dass wir quasi nicht nur das Xamarin Studio auf Mac haben, sondern tatsächlich Visual Studio on Mac. Und wenn ich hier jetzt dieses kleine Icon mal klicke, dann geht tatsächlich hier eben Visual Studio auf dem Mac auf. Das ist natürlich keine IDE, die featuremäßig eine Parität hat zu dem Visual Studio auf dem Windows-Rechner. Wir haben hier keine WinForms-Entwicklung drin. Wir haben ja auch keine Universal Windows-App-Entwicklung drin. Aber was wir drin haben, ist zum Beispiel Folgendes. Ich könnte hier sagen, ich möchte ein neues Projekt mal hinzufügen. Add New Project, einfach um diesen New Project-Dialog mal zu sehen und sehen wir, was es hier alles an Auswahl gibt. Und natürlich ganz vorne mit dabei ist Xamarin, die Möglichkeit, hier Cross-Plattform-Development zu machen für unterschiedliche Mobilplattformen. Und zwar natürlich im Idealfall, sage ich mal, wenn man mit den entsprechenden Forms, UI-Komponenten seine Anwendung gestalten kann, dann ist natürlich Xamarin Forms hier optimal, weil man dann wirklich im UI-Frontend als auch im Applikations-, in der Business-Logik hier tatsächlich ein Code-Sharing hat. Allerdings ist das nicht alles, weil da wird man ja sagen, okay, das habe ich noch erwartet. Das ist ja irgendwie logisch, dass ich hier mit einem Visual Studio on Mac mit Xamarin entwickeln kann, wenn wir schon hier Xamarin akquiriert haben. Was wir hier noch eingebaut haben, ist tatsächlich .NET Core-Applikationen. Und wenn man sich das überlegt, .NET Core, haben wir heute auch früh schon in der Keynote gehört, .NET Core ist ja quasi die Möglichkeit, .NET-Applikationen zu schreiben, die dann auf Linux laufen und auf Mac laufen. Also nicht auf den Mobile-Devices, sondern stattdessen auf den eigentlich Server-Systemen oder auf den Desktop-Systemen. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit, hier auf der einen Seite in Visual Studio on Mac meine Mobile-Applikation zu bauen und damit alle großen Plattformen am Markt zu bedienen, Android, iOS und Universal Windows Apps für die Windows-Mobilsysteme. Auf der anderen Seite habe ich aber auch mit dem gleichen Tooling die Möglichkeit, mein Applikations-Backend, sei es eine Web-API oder sei es ein ASP.NET MVC, hier zu entwickeln und habe das alles in den Sprachen, die ich als .NET-Entwickler vielleicht sowieso schon kenne, C-Sharp oder F-Sharp. Also das heißt, wir haben hier eigentlich wirklich jetzt einen Full-Stack-Development-Support auch für die Mac-Plattform, was natürlich eigentlich unterm Strich schon ziemlich cool ist in dem .NET-Entwickler, der hier aus irgendwelchen Gründen so ein Device hat, sicherlich entgegenkommt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die andere Maschine. Und wir schauen uns hier mal den Visual Studio 2017 Release Candidate an, den wir auch angekündigt haben beim Connect-Event. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich mal ins Visual Studio rein und ich habe hier eine Solution aufgebaut, die zum einen ein .NET Core-Projekt beinhaltet, das sieht man hier schon dick hinterlegt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch hier ein Mobile-Projekt, und zwar ein Android, iOS, Universal Windows-Plattform-Projekt und einen solchen Shared Folder, in dem die geteilten Dateien drin liegen, die sich diese ganzen Mobile-Applikationen teilen. Das Schöne ist, dass diese Solution, die ich hier jetzt geöffnet habe, auf meinem Windows-PC, die ist kompatibel vom File-Format her logischerweise zu dem Visual Studio on a Mac. Das heißt, ich kann diese gleichen Solutions öffnen, kann die gleichen Projektdateien bearbeiten, sowohl auf Mac als auch auf meinem Windows-PC, was mir das Arbeiten und das Interagieren im Team natürlich und das Austauschen von Code innerhalb von Teams, die auf unterschiedlichen Basisplattformen arbeiten, natürlich wesentlich leichter macht. Jetzt könnte ich tatsächlich direkt hier aus dem Mac raus mein Xamarin-Projekt mal starten. Da das mit der Netzwerkverbindung bei solchen Konferenzen immer ein bisschen hakelig ist, zeige ich mal das Ganze besser als Video, um hier stabil zu bleiben, was man hier machen kann. Ich kann mich also hier connecten, sieht man hier oben, mit einem MacBook. Das heißt, ich würde eine Verbindung herstellen übers Netzwerk mit meinem Mac und habe dann die Möglichkeit, auch remote zu bauen. Das heißt, ich kann hier einen Rechtsklick auf mein iOS-Projekt machen und sagen, ich möchte das jetzt mal bauen. Dann wird es remote gebaut. Man braucht immer als Build-Host quasi den Mac für eine iOS-Applikation. Das Schöne ist aber, wenn ich das baue und dann ausführe, dann ist es nicht, wie es in der Vergangenheit war, dass quasi auf meinem Mac, der hier links neben mir steht, dann irgendwann mal der Simulator hochgeht, sondern wir haben jetzt einen Remote-Simulator. Das heißt, wenn ich auf dem Windows-PC bin, wird hier remote der Simulator gestartet, der eigentlich auf dem Mac läuft. Also sieht man hier ganz gut. Damit ist es jetzt möglich, dass ich meine Applikation, die ich auf dem Windows-Rechner mit Xamarin entwickle, wirklich nur zum Bilden quasi an den Mac schick und dann sofort wieder zurückgehe auf meinen Windows-Rechner, um hier die Applikation zu testen, einfach mal mich durchs UI zu klicken. Und das Spannende ist, bei iOS-Applikationen haben wir es ja in der Regel mit Applikationen zu tun, die touch-optimiert sind. Dieser Remote-Simulator kann die Touch-Eingabe von meinem Windows-PC verstehen, wenn der einen Touchscreen hat. Das heißt, ich habe den besten verfügbaren Simulator für iOS-Entwicklung, nicht auf einem Mac, weil der nämlich keinen Touchscreen hat, sondern tatsächlich auf einem Windows-PC. Ich kann hier tatsächlich die Touch-Gesten vom Mac auf einem Windows-PC testen. Ziemlich abgefahren. Das andere, was ich zeigen möchte, ist gerade für Leute, die sich vielleicht mit Xamarin Forms schon beschäftigt haben und hier gesagt haben, okay, das Video läuft nicht los. Das nochmal. Und hier die Xamarin Forms vielleicht schon kennen und wissen, okay, hier können wir wunderbar zwar XAML-Code eingeben, aber in der Vergangenheit hatten wir immer das Problem, dass wir, wenn wir den XAML-Code dann auch mal sehen wollten, also die UI, die wir hier definieren, wenn man die sehen wollte in der Vergangenheit, muss man natürlich die Applikation immer ausführen, zum Beispiel im Simulator starten. Das war mir ein bisschen lästig. Wir haben jetzt neu eingebaut in Visual Studio 2017, eine Möglichkeit, uns eine Preview von dieser Seite anzeigen zu lassen. Nicht verwechseln mit einem Designer, es ist kein vollständiger Designer, aber man sieht hier, es gibt ein neues Fensterchen und ich kann mir dann eine Preview anzeigen lassen von dem UI, das ich gerade aufbaue, was mir natürlich das ganze UI-Design wesentlich erleichtern wird, wenn ich hier in Echtzeit dann auch die Änderungen sehen kann. Wie man hier sieht, wenn ich hier einfach noch einen Button reinmache, dann taucht das sofort auf in dem Simulator oder in dieser Preview. Damit habe ich natürlich die Möglichkeit, deutlich komfortabler mit Xamarin zu entwickeln, als das in der Vergangenheit möglich war. Und ich denke, dass gerade die Verwendung von den Xamarin Forms, auch wenn die natürlich noch in den Kinderschuhen stecken, das ist ja noch eine relativ neue Entwicklung, gerade die Verwendung von Xamarin Forms macht natürlich für alte, ich sag mal, WPF-Hasen oder alte .NET-Entwickler besonders viel Spaß, weil mir hier XAML entwickelt und unten drunter habe ich sowieso meinen C-Sharp-Code. Demzufolge ist das natürlich was, was mir sicherlich in der Entwicklung sehr entgegenkommt. Jetzt gibt es noch ein Announcement, das es auch bei der Connect-Veranstaltung gab, was ich persönlich für sehr spannend halte. Ich habe ja schon gesagt, mit Xamarin ist es möglich, für iOS und für Android zu entwickeln und natürlich auch für die Universal Windows Apps. Generell ist es ja so, dass eine Cross-Plattform-Technologie, wie zum Beispiel Xamarin, nicht nur eine Technologieentscheidung ist, sondern auch eine gewisse strategische Entscheidung. Weil ich sage, ich löse mich von der Entscheidung, mich für eine Plattform gezielt zu entscheiden. Ich entwickle meine Software nicht nur für eine Plattform wie zum Beispiel iOS, sondern ich entwickle meine Software in der Hoffnung, dass ich auf eine Technologie setze, auf eine Cross-Plattform-Technologie, die in der Zukunft auch alle relevanten Plattformen bedienen wird. Sei es was auch immer da am Markt kommen mag. Und weil es könnte sein, dass irgendwo ein neuer Plattformhersteller herkommt, der übermorgen richtig groß im Geschäft ist. In Zukunft werden Tyson-Anwendungen auch Xamarin Forms unterstützen. Und wenn ich weiß, was Tyson ist, ist keine Schande, kennt man nicht so unbedingt. Tyson ist ein Open-Source-Betriebssystem, das vor allem von Samsung benutzt wird, unter anderem um Samsung Smartwatches und Samsung Fernseher zu steuern. Das heißt, in Zukunft kann ich mit meinen Xamarin Forms Apps auch auf meinem Fernseher im Wohnzimmer meine Applikation deployen, wenn ich das möchte, oder kann ich dafür schreiben. Und das ist tatsächlich ein attraktiver Markt. Wir haben da 50 Millionen Devices auf der ganzen Welt, die ich einfach mal so mitbedienen kann, weil ich eben auf Xamarin Forms setze. Finde ich eigentlich schon eine ziemlich spannende Geschichte. Gut, jetzt gehen wir mal wieder zurück ins Visual Studio, wo wir gerade waren. Und ich zeige jetzt an der Stelle keine so umfangreiche Demo, weil die Demo natürlich auch schon der Donovan Brown in der Kino, die hoffentlich jeder gesehen hat, gezeigt hat. Wir haben natürlich jetzt einen Docker-Support in Visual Studio. Das ist ein großes Ding, dieser Docker-Support. Also ich glaube, jeder war begeistert, wie Donovan das gezeigt hat. Die Geschichte dahinter ist eigentlich ziemlich spannend. Dieses Projekt, das Donovan hier gestartet hat, war ja ein .NET-Projekt. Ich habe jetzt hier in meiner Anwendung ein .NET Core-Projekt, ASP.NET Core, auch eine Web-Anwendung. Die habe ich jetzt, oder die ist natürlich in der Lage, hier den gleichen Quellcode zu referenzieren wie meine Xamarin-Anwendung zum Beispiel. Das sind ja alles C-Sharp-Anwendungen. Und ich habe auch die Möglichkeiten, hier Code zu teilen, nicht nur im Sinne von Code-Files, sondern tatsächlich auch im Sinne von Shared Binaries. Man sieht es hier oben, ich habe hier eine Library eingebunden. Das ist eine sogenannte Portable Class Library, die hier eben lauffähig ist. Zum einen in meinen Mobile Frontends auf den unterschiedlichen Plattformen, auf der anderen Seite aber auch, weil es eine .NET Core Library ist, eben auch im ASP.NET Core Backend. Das ist echt eine große Story, weil ich jetzt natürlich sagen kann, ich habe, wenn ich Datenpakete habe oder Logikkomponenten, die sowohl im Frontend verwendet werden, als auch im Backend verwendet werden, habe ich hier quasi wirklich die Aufgabe nur noch einmal, kann es einmal schreiben, muss es nur noch einmal testen, der ganze Test- und Pflegeaufwand natürlich auch noch einmal und kann es dann auf beiden, an beiden Stellen verwenden. Ich denke, was ich von der .NET Core-Anwendung jetzt noch zeige, die Docker-Geschichte haben wir ja schon alle gesehen, dass das funktioniert. Ich zeige mal ganz kurz, wo man diesen Docker-Support eigentlich herkriegt. Es handelt sich dabei um eine Extension für Visual Studio. Und Extensions für Visual Studio 2017 haben den schönen kleinen Vorteil, dass die mit Visual Studio mit roamen. Wenn ich also hier in Visual Studio eingeloggt bin, unter meinem eigenen Live-Account, wie hier in dem Fall auch tatsächlich so ist, sieht man das eigentlich? Man sieht es gar nicht richtig, dass ich hier oben ein Bildchen sieht man gar nicht. Das macht nichts. Ich verschiebe es mal kurz ein bisschen. Hier. Ich bin eingeloggt als Daniel Meixner. Dann kann ich jetzt eben sagen, ich möchte bitteschön, dass die Extensions, die ich installiert habe, kleine Helferchen, die mir das Tagesgeschäft ein bisschen leichter machen, dass die mit mir roamen in dem Sinne, dass wann immer ich mich an einer neuen Visual Studio Installation einlogge, diese Extensions nicht schon vorinstalliert sind, sondern stattdessen mir als Auswahldialog geboten werden. Also das heißt, Visual Studio merkt sich, was ich typischerweise als Extension installiere und ich kann dann einfach sagen, okay, die möchte ich jetzt auf diese Installation von Visual Studio auch haben. Das macht mir dieses ganze Raussuchen von Extensions wieder aus der Gallery wesentlich leichter und ich kann natürlich immer sagen, okay, bestimmte davon möchte ich jetzt, dass die mit roamen oder nicht. Hier in dem Fall die Visual Studio Tools for Docker, die aktuell in der Preview verfügbar sind, die roamen eben hier mit mir mit und ich kann die hier ganz einfach über die Extensions installieren. Das soll es jetzt mal gewesen sein mit dem ganzen Thema .NET und Cross-Platform-Tooling. Ich denke wirklich, dass die Story hier einmalig ist. Wir haben hier eine Abdeckung von Backends, von Linux über Mac, über Windows Server und von Frontends, jetzt nicht nur iOS, Android und Windows Frontends, sondern eben auch die Tizen-Plattform in Zukunft, was die ganze Geschichte natürlich schon ziemlich spektakulär macht, würde ich mal sagen. Damit beschäftigen wir uns mal mit einem anderen Thema, und zwar dem Thema Qualität. Wie kriege ich eigentlich, wenn ich jetzt schon so für so viele unterschiedliche Plattformen gleichzeitig entwickeln kann, wie kriege ich dann eigentlich meine Anwendung dauerhaft pflegbar und wartbar? Und es ist ja wirklich so, dass je mehr Plattformen wir bedienen wollen, umso mehr und umso komplizierter sind potenziell die Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Project-Files oder umso komplizierter ist vielleicht mein Aufbau aus einer architekturellen Brille. Und ich glaube, wir kennen alle diese Situation, dass wir irgendwann mal entscheiden, wir schreiben eine Software und dann kommt der Architekt in den Raum mit einem großen Hut auf und mit einem langen weißen Bart, stellt sich am Whiteboard und sagt so, okay, meine Anwendung, die ich mir ausgedacht habe, die besteht aus diesen Komponenten und dann fängt er an, hier Kästchen ans Whiteboard zu malen mit Pfeilchen dazwischen, die ausdrücken sollen, wo eine Kommunikationsbeziehung herrscht und in welche Richtung, wer darf welche Komponente aufrufen, wer darf welche Komponenten nicht aufrufen. Ja, und es steht dann da auf dem Whiteboard und dann fängt man es entwickeln an und es steht immer noch auf dem Whiteboard und irgendwie gerät das ein bisschen in Vergessenheit und irgendwann fragt der Architekt mal, so, habt ihr euch auch alle an die Architekturvorgaben gehalten? Und die Entwickler sagen dann, und sind froh, dass die Software läuft. Wir haben dieses Problem, dass wir zur Entwicklungszeit leider ab und zu mal von den gut gemeinten Vorgaben aus der Architekturbrille abweichen. Dieses Problem haben wir schon 2010 versucht zu adressieren, indem wir Abhängigkeitsvisualisierungen in Visual Studio ermöglicht haben. Und zwar haben wir da sogenannte Architecture Projects oder Dependency Projects ermöglicht. Und ich mache das jetzt hier auch mal. Ich packe hier einfach mal so ein Dependency-Projekt rein. Und mit diesem Dependency-Projekt werde ich jetzt quasi anhand eines grafischen Editors Abhängigkeiten zwischen den unterschiedlichen Komponenten in meiner Solution skizzieren. Und meine Solution, vielleicht mal einen kleinen Blick drauf werfen, ist hier an der Stelle eigentlich recht einfach aufgebaut. Ich glaube, das ist so der Prototyp, den man immer nimmt für solche Demos. Wir haben irgendwas, was im UI ist, in dem Fall mein UI-Renderer. Wir haben irgendwas, was eine gewisse Logik hat, meine Business-Logik. Und wir haben irgendwas, was dann den Datenzugriff macht. Drei Schichten, wie man es kennt. Und das ist wirklich nur stellvertretend für beliebig komplexe Architekturen, die wir uns draußen vorstellen können. Aber ich glaube, für diese Art von Solution würden wir es hinkriegen, tatsächlich so ein Layer-Diagramm oder ein Abhängigkeitsdiagramm einfach mal zu erstellen. Und zwar können wir sagen, alles klar, ich habe hier meine UI-Schicht. Die UI-Schicht soll natürlich mit der Business-Logik sprechen können, aber die Business-Logik soll nicht die UI-Schicht kennen, damit wir am Ende irgendwann mal die UI-Schichten austauschen können. Könnte ja sein, dass das im Zuge eines Refactorings irgendwann mal passiert oder man möchte eine neue Plattform unterstützen, was weiß ich. Und die Business-Logik wiederum soll natürlich die Datenzugriffsschicht kennen, aber die Datenzugriffsschicht soll auf keinen Fall die Business-Logik kennen. Das heißt, wir würden hier anfangen, Pfeilchen dazwischen zu malen. Add Dependency, UI-Renderer kennt Business-Logik, Business-Logik kennt Data Access. So, sowas hatten wir eigentlich auch schon in der Vergangenheit. Das Schöne ist, wenn wir jetzt versuchen, so eine Solution zu bauen, dann wird diese Architektur validiert. Dann wird nachgeguckt, stimmen die Codeaufrufe auch mit dem überein, was hier in dem Bildchen drin ist. Und wir stellen fest, hier Artifact A in Data Access, should not have Dependency und Class 1, bla bla bla, machen wir einen Doppelklick drauf und wir sehen, die Data Access Layer versucht hier die Business-Logik zu adressieren. Das ist ja genau das, eine Abhängigkeit, die nicht im Architekturdiagramm ist. Demzufolge ist es ein Bug und das Bild schlägt fehl. Soweit, so gut. Wie gehabt, das ist eigentlich fast schon kalter Kaffee, weil wir das schon kennen. Der Punkt ist aber, wie oft kommt es vor, dass wir genau wissen, dass unsere Architektur nicht mehr mit der vorgegebenen Architektur übereinstimmt und uns ist es egal, weil halt die Software gerade schon läuft. Diese Überprüfungen sind vielleicht im besten Fall einmal am Tag im Nightbuild, aber bestimmt nicht bei jedem Check-in-Bild und nicht bei jedem Bild, den ich selber lokal mache. Oder vielleicht sind sie auch nur einmal im Monat so, diese Architecture-Validation-Phase. Das heißt, der Zeitpunkt zwischen dem Entwickler, der hier den Code entwickelt hat und einen Fehler eingebaut hat, absichtlich oder unabsichtlich, kann man eben, mag sein, wie es will, dieser Zeitpunkt und der Zeitpunkt, wo er über den Fehler informiert wird, ist weit auseinander. Das heißt, die Lust und Motivation des Entwicklers, hier dann den Code nochmal anzufassen und in Kauf zu nehmen, wegen einer Architekturvorgabe funktionierenden Code zu riskieren. Wer würde das denn machen? Ich meine, das muss man schon gut abwägen. Ist es das wert, eine Architektur einzuhalten, wenn man einen funktionierenden Code hat? Wahrscheinlich schon, wenn man langfristig pflegen will. Vielleicht auch nicht, wenn es gar nicht so langfristig darum geht. Ganz egal, der Zeitpunkt ist weit auseinander, wenn es hier um den Bildzeitpunkt geht. Deswegen haben wir jetzt ein Feature, was es uns ermöglicht, auch auf Basis natürlich der Rosalind Compiler Plattform Architekturvorgaben wie diese hier zu validieren, während der Entwickler Code schreibt. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier versuche oder versehentlich einen Fehler einbaue, werde ich schon darauf hingewiesen, dass hier irgendwie was nicht passt. Wir sehen schon, oh, da ist schon irgendwas rot unterringelt. Oh, 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 oh. Jetzt würde ich als Entwickler vielleicht schon stutzig werden und würde schon mal gucken, was ist hier los? Und ich kriege schon den Hinweis, oho, lieber Entwickler, du versuchst ja gerade einen Zugriff, den du besser nicht magst, weil er nicht mit dem Architekturdiagramm übereinstimmt. Das ist natürlich super, weil ich wirklich denke, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, okay, diese ganzen Diagramme, die irgendwo an Whiteboards gemalt werden, wenn die nicht mehr an Whiteboards gemalt werden, sondern hier in Visual Studio abgebildet sind, dann gibt es hier eine automatische Validierungsfunktion und der Entwickler wird immer wieder darauf hingewiesen, dass er sich bitte dran halten soll. Und das ist wirklich, ich gehe fest davon aus, dass die wenigsten Entwickler mit Absicht hier gegen Architekturvorgaben verstoßen. Es passiert einfach. Und dann ist eben immer, wenn diese Überprüfung nicht rechtzeitig stattfindet, dann ist eben immer die Frage, lohnt sich es noch, hier irgendwas zu korrigieren oder lässt man es irgendwie dann doch durchgehen? Und dadurch wird halt eine Architektur nach und nach vielleicht dann ein bisschen unsauber. Jetzt habe ich noch was. Dazu gehe ich hier mal kurz auf eine andere Solution. Und zwar haben wir eine ähnliche Challenge ja eigentlich dann, wenn es ums Refactoring und vielleicht ums Unit-Testen geht. Unit-Tests sind ja altbekannt und natürlich sehr geliebt. Ich habe hier mal eine kleine Business-Logik geschrieben. Diese kleine Business-Logik soll wirklich nur exemplarisch dienen für eine beliebig komplexe Business-Logik-Komponente, die ich als Entwickler oder wir hier als Entwickler-Team uns einfach mal anschauen sollen. Wir sollen die refactoren, weil sie so hässlich ist und weil man eigentlich nicht richtig versteht, was sie tut. Und wir sehen, es ist wohl irgendwie ein Algorithmus, der meine Programmierfähigkeiten berechnet, basierend auf der Anzahl der Jahre der Erfahrung, der Anzahl der GitHub-Repositories, die ich habe, Stickers auf dem Laptop, cool, und meine Schuhgröße. Und wir sehen, okay, einfach vom Codeaufbau her ist das natürlich nicht so super cool, ne? Das gefällt uns hier nicht. Ja, diese ganze Klammerung könnte man irgendwie ein bisschen schöner machen, diese ganzen Eindrückungen, das schaut alles so aus, als könnte man da ganz leicht einen Fehler einbauen. Also, unser Job ist es zu refactoren. Jetzt ist natürlich gut zu wissen, dass diese Funktion oder diese Methode ganz konkret hier über Unit-Tests abgedeckt ist. Das heißt, ich kann hier diese ganzen Unit-Tests erstmal ausführen, indem ich hier den Test-Explorer aufmache. Und wenn ich weiß, es gibt Unit-Tests, ist das natürlich super, weil ich dann weiß, alles klar, ich lasse die Unit-Tests vorher laufen, ich lasse die Unit-Tests nachher laufen, dann, wenn die beides mal grün sind, dann habe ich richtig refactored. Vorher sind sie schon mal grün, jetzt kann ich also anfangen, mein Refactoring zu machen und würde dann den Test einfach nochmal ausführen. Aber jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt. Ich würde mein Refactoring machen und ich würde dann irgendwann mal darauf warten, was das Ergebnis ist der Unit-Tests. Vielleicht die Unit-Tests, die im Nightbuild laufen, vielleicht die Unit-Tests, die im Nightbuild versehentlich abgeschaltet wurden. Wer weiß, wenn ich dann irgendwann mal das Feedback kriege. Auf jeden Fall haben wir auch da wieder diesen zeitlichen Abstand zwischen Coding und dem Bildlauf, in dessen Zuge dann die Unit-Tests ausgeführt waren. Genau in die gleiche Kerbe wie dieser Live-Architecture-Validation- Punkt, haben wir jetzt eben auch die Live-Unit-Tests. Und die Live-Unit-Tests machen nichts anderes als den Code, den ich gerade sehe. Auf Basis der Unit-Tests, die ich hier definiert habe, zu überprüfen und zu schauen, welche Zeilen Code sind durch einen Unit-Test abgedeckt und ist dieser Unit-Test eigentlich erfolgreich oder nicht erfolgreich. So, und jetzt sehen wir, okay, hier sind lauter grüne Haken. Grüne Haken sind immer sehr vielversprechend. Demzufolge würde ich sagen, hey, offensichtlich ist hier relativ viel über Unit-Tests abgedeckt, schaut auch gut aus. Jetzt fangen wir doch mal hier mit dem Refactoring an und machen mal die Klammern, wie sie hingehören. Zum Beispiel können wir hier eine Klammer hinmachen. Alles klar, ich mache hier eine Klammer hin und hier eine Klammer. Das war schon mal der erste teuflische Fehler. Wir sehen jetzt, ich habe was geändert. Auf der linken Seite war jetzt kurz zu sehen ein Icon, dass im Hintergrund die Unit-Tests laufen und nachgeguckt wird, ist der Code noch richtig? Funktionieren die Unit-Tests noch? Alles klar. Nächste Zeile hier. Okay, diese Einrückung ist echt teuflisch, wird jetzt natürlich Gott sei Dank korrigiert. Jetzt haben wir hier noch was, muss ich auch so machen. Wunderbar, auf der linken Seite bleiben die Unit-Tests grün. Super, 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 kommt noch was, hier unten kommt noch was. Jawohl, letzte Klammer. Und haben wir es. So, refactored. Und oh, Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe falsch geklammert, weil die Eindrückung falsch war. Und ich sehe sofort, dass ich einen Fehler gemacht habe, weil im Hintergrund die ganze Zeit diese Unit-Tests ausgeführt waren. Das ist, also ich finde, das ist super cool, weil es wirklich für mich natürlich als Entwickler heißt, ich habe jemanden, der quasi wie so ein Schutzschirm oder so ein doppeltes Netz unter mich drunter hält, wo ich dann einfach reinfallen kann, wenn ich einen Fehler mache. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich Unit-Tests habe und dass ich eine gute Unit-Test-Abdeckung habe. Aber das ist ja der nächste Punkt. Ganz oft hat man Unit-Tests und die Unit-Tests funktionieren auch gut. Und dann macht man eine Code-Änderung. Und diese Code-Änderung führt dazu, dass man auch den Unit-Test ändern müsste. Und weil man nicht merkt, dass der Unit-Test geändert werden müsste, weil er erst im Night-Build fehlschlägt, hat man dann den Unit-Test, der nicht mehr zum Code passt. Und dann sagt man am nächsten Tag, hey, mein Code passt aber der Unit-Test ist irgendwie alt. Alles klar, ich schalte den Unit-Test ab. Also, sowas passiert leider tatsächlich. Hier wissen wir jetzt, okay, entweder meine Logik ist verkehrt oder mein Unit-Test muss angepasst werden. Und ich weiß das sofort im richtigen Moment und kann natürlich dann auch sagen, okay, jetzt habe ich gerade die Logik korrigiert, jetzt weiß ich auch, an welcher Stelle ich anfangen muss, um den Unit-Test zu korrigieren und kann dann an der Stelle weitermachen, um mein Gesamtsystem stabil zu halten und eine gesamtgroße Unit-Test oder Testabdeckung allgemein zu haben. Damit würde ich sagen, bewegen wir uns mal wieder raus aus der IDE. Ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass wir auf der einen Seite natürlich Boost haben oder eine sehr starke Unterstützung für diese ganze Cross-Plattform-Thematik, sei es im Frontend oder auf Client-Seite oder sei es im Backend. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch hier den Anspruch, wirklich Tools zu liefern, die langfristig es ermöglichen, eine hohe Qualität in den Quellcode reinzukriegen. Wir haben hier eine kurze Frage, wenn sie nicht allzu lang dauert, nehme ich sie, ansonsten können wir gerne im Nachgang verschwenken. Also klar, wenn die länger in der Ausführung dauern, dann dauert es einfach länger, bis hier die entsprechenden Signale oder die entsprechende Ergebnis, das entsprechende Ergebnis angezeigt wird. Man hat es vielleicht gesehen, als der Unit-Test ausgeführt wurde, war hier ein grüner Haken mit einer kleinen Uhr. Und wenn es jetzt ein Unit-Test ist, der meinetwegen eine halbe Minute dauert, dann sehe ich halt das Signal erst eine halbe Minute später.
Aber Visual Studio bleibt trotzdem responsive, also ich kann trotzdem damit arbeiten.
Okay. Genau, non-blocking, genau, guter Punkt. Okay, damit würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was ich eigentlich so in den anderen Komponenten der Visual Studio Family getan hat. Und das wäre dann Visual Studio Team Services, Carsten.
Genau, nicht nur Visual Studio Team Service, sondern vor allem der Team Foundation Server, was ja letztendlich auch Bestandteil der Visual Studio Plattform ist. Und ja, sozusagen unsere Plattform, um alles zu adressieren, was, ich sag mal, zum Coding dazugehört. Anforderungsmanagement, Bildautomatisierung, Releaseautomatisierung, Testautomatisierung, Testmanagement, Feedbackmanagement, habe ich noch irgendwas vergessen? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Demzufolge auch da gibt es sehr, sehr viele Neuigkeiten. Und erstmal für mich so ein bisschen einzuschätzen, wie ist denn Ihr Kenntnisstand vom Team Foundation Server? Wer setzt denn Team Foundation Server ein? Bitte mal Handzeichen. Wow, sehr viele, sehr schön. Version 2013 oder höher? Version 2015, sind schon ein paar weniger. Ich finde, auf der Vorbereitung auf dem Talk fiel es mir relativ schwierig, eine Abgrenzung zu treffen. Was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich Neues im Team Foundation Server 2017 zu finden? Weil ich sehr häufig Demos abliefere und diese Demos laufen nicht mehr mit einer On-Premise-TFS-Version, sondern mit den Team Services. Und die Team Services, die sind sehr, sehr, sehr aktuell. Das hier ist ein Slide, das habe ich von Brian Harry übernommen, das er auf der Connect gezeigt hat. Da stehen unglaublich viele Features drauf und ich dachte mir, boah, das ist alles neu in Team Foundation Server 2017. Dann habe ich so ein bisschen reingeguckt und habe mir gedacht, vieles davon kenne ich denn schon, was kann ich denn jetzt hier eigentlich zeigen? Und dieses Gefühl, das kenne ich ja schon, das zumindest bei mir aufgetreten ist, hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Team Services letztendlich die gleiche Codebasis haben wie der Team Foundation Server. Der Unterschied ist, die Team Services sind sehr, sehr schnelllebig, sag ich mal. Die werden alle 3 Wochen geupdatet, kriegen neue Features, neue Funktionen, Code-Stabilisierungen. Und erst ein wenig später, so in der Regel alle 3 bis 4 Monaten, werden diese ganzen Funktionen genommen und in ein Update oder in ein neues Release in den Team Foundation Server gepackt. Demzufolge musste ich jetzt erstmal gucken, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt vergleiche von TFS 2015, was ja schon ein Jahr her ist, Neues in TFS 2017 gekommen. Und da versuche ich jetzt Ihnen mal so einen kleinen Ausschnitt zu geben. Ich kann leider aufgrund der Zeit nicht alles zeigen, weil es tatsächlich sehr, sehr viel ist. Aber ich werde jetzt einfach mal reingehen und Ihnen da ein paar Sachen zeigen. Und vorher möchte ich noch ein paar andere Announcements machen, die auch mit der Plattform zu tun haben. Zum einen, jeder, der sich überlegt, er hat einen Team Foundation Server und möchte das Ganze gerne in die Cloud bringen, um zum Beispiel weniger Probleme hat mit Migration, mit Updates. Ich kenne viele Kunden, die haben relativ lange Upgrade-Projekte regelrecht, wo es dann 3 bis 4 Monate dauert, um von einer TFS-Version 2013 auf 2015 zu kommen oder dann von 2015 auf die nächste Version, die sich darum kümmern müssen, dass die Server immer aktuell sind, dass sie gepatcht werden. Wer das alles nicht mehr möchte und in die Cloud gehen möchte, der bekommt jetzt von uns einen Umzugsservice. Das heißt, er kann sich anhand so einer kleinen Guideline raussuchen, ob seine Collection, ob sein TFS in der Lage ist, in die Cloud migriert zu werden. Und dann gibt es von uns einen Dienst, wo man die komplette Datenbank in die Cloud schieben kann und dann auch gleich mit dem neuen Prozessmodell, wenn man so will, weiterarbeiten kann. Ein weiteres Announcement war Release Management. Wer von Ihnen verwendet Release Management oder kennt wenigstens Release Management? Okay. Also Release Management ist letztendlich eine Automatisierung auf verschiedene Umgebungen meines Source Codes, meiner fertigen Applikation. Bisher war Release Management, zumindest für den Team Foundation Server, nur in einer Public Preview Version. Von vor 2 Wochen haben wir es veröffentlicht und sagen, das ist jetzt produktiv. Genauso wie Application Insights ist produktiv verfügbar und Package Management. Lass ich jetzt einfach mal so stehen und gehe direkt in die Demo und wir schauen uns ein paar Sachen an. Die Dashboards. Gerade wenn wir von ALM, von Application Lifecycle Management oder im weitesten Sinne von DevOps reden, ist Kommunikation und Information das A und O, was ich in einem Softwareprojekt brauche. Das heißt, ich brauche einen Anlaufpunkt, wo jeder in unserem Team sieht, wie steht es um unser Projekt, wer hat irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, haben wir irgendwelche Bugs, die letzte Nacht irgendwie ins System reported worden sind, wie viel Zeit haben wir noch, wird unser Sprint rechtzeitig fertig. Das alles kennen Sie, wenn Sie schon TFS 2015 verwenden. Ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen, weil es gibt hier in den Dashboards die Möglichkeit, sogenannte Widgets einzubauen. Das sind letztendlich diese kleinen Kacheln, die mir die Informationen aus dem System rausholen und schön in einem schönen UI darstellen. Dieser Katalog, der ist stetig weiter bearbeitet worden und wird auch noch stetig ausgebaut. Das heißt, es kommen ständig neue Features dazu. Wenn Sie mal eine Funktion vermissen, dann können Sie sich die jederzeit selber schreiben. Das ist JavaScript, was da hinten dran hängt. Die meisten dieser Widgets sind verfügbar auf GitHub, können in den Visual Studio Marketplace letztendlich eingebracht werden. Ich kann sie mir von dort nehmen, kann sie installieren auf meinem TFS und kann sie dann in meine Projekte aufnehmen. Nächster Punkt. Geht so ein bisschen um das Anforderungsmanagement, um die Planung von Anforderungen, Features, Tasks etc. pp. Kalter Kaffee, hat Daniel vorhin gesagt, ist hier eigentlich auch kalter Kaffee, weil wir haben jetzt an den reinen Listen nicht wirklich viel gemacht. Es ist nach wie vor, finde ich, eine sehr schöne Option, diese Möglichkeit zu haben, von oben nach komplett durchzuschauen, von Feature, von Epic-Ebene bis runter auf die Tasks. Wirklich spannend in der Kategorie Planungsfeatures wird es, wenn wir in unsere Boards reingehen. Denn dort hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Die Boards sind noch ein Stück hübscher geworden. Wir haben noch mehr Features draufgepackt. Wir haben noch mehr Optionen, Informationen auf den einzelnen Kärtchen anzuzeigen. Und wir haben ein Feature, das ist hier auf der Seite hier zu erkennen, über dieses Antennensymbol. Wenn ich dieses Antennensymbol anmache, bin ich in der Lage, wenn ich ein Team habe, das über mehrere Standorte verteilt ist, trotzdem zum Beispiel in einem Live-Meeting an einem PC zu sein und alle anderen, die vielleicht nicht mit mir in einem Raum sind, sind in der Lage, diese Kärtchen zu verschieben und ich muss nicht F5 drücken, um meinem Browser irgendwie einen Refresh zuzumuten, um zu sehen, wo hat denn der Daniel zum Beispiel in Nürnberg sein Kärtchen hin verschoben, sondern das passiert vollkommen automatisch. Das ist ein kleines Feature vielleicht für uns, aber das vereinfacht die Arbeit in verteilten Teams ungemein. Außerdem, was auch sehr schick ist, ist hier oben dieses Symbol zur Filterung von meinen Aufgaben oder von meinen Kärtchen. Das heißt, ich kann auf Basis von, wer hat denn ein Kärtchen angelegt, beziehungsweise wer ist denn diesem Kärtchen zugeordnet, wer ist dafür verantwortlich, kann ich einen Filter setzen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte erstmal nur, weil das alles dir zu viel wird, ich möchte nur mal meine Kärtchen sehen. Hinzu kommt, ich kann filtern zum Beispiel auf ein bestimmtes Tag und kann sagen, ich möchte nur alle Kärtchen sehen, die hier mit meinem Shopping-Cart-Algorithmus zu tun haben und bekomme dann eben nur diese Kärtchen angezeigt. Also auch hier, wenn ich mich auf gewisse Sachen fokussieren will, dann benutze ich diese Filter, um letztendlich nur das zu sehen, was für mich gerade notwendig ist. So, jetzt mache ich die Filter nochmal raus und schalte nochmal hier ein paar Kärtchen mehr hinzu. Weil, wenn wir jetzt nochmal schauen wollen, was ist denn noch anders in Team Foundation Server 2017, das ist die Work-Item-Maske. Ja, vor allem jetzt für User, die 2013 gewohnt sind. Die Maske hat sich doch mal sehr stark verändert. Der Grund ist, wir arbeiten schon seit längerem mit im Team Foundation Service, in den Team Services, mit einem anderen Prozessmodell, was unseren Update-Zyklus erleichtern soll. Und das bedeutet auch für die Work-Item-Masken, gerade für Kunden, die sehr starkes Customizing gemacht haben, viele Felder eingebaut haben, dass es dort einen Mechanismus geben muss, dass es trotzdem diese Anpassbarkeit beibehält, aber eine stetige Erweiterung unsererseits garantiert. Und das haben wir gelöst, indem wir bestimmte Bereiche in den Work-Items für uns reservieren und andere Work-Item, also Maskenbereiche für sie freihalten, wo sie Felder hinzufügen können, Gruppen hinzufügen können, so wie sie das für richtig halten. Und es gibt einmal hier die Besonderheit, dass hier oben dieser ganze Kopf des Work-Items ist letztendlich in unserer Verantwortung. Hier sehen wir auch gleich noch so eine Besonderheit. Wir haben Zustände farblich markiert. Das heißt, je nachdem, wo ich den Zustand hier von diesem Work-Item habe, wird hier dieser Punkt auch andersfarbig. Wenn ich jetzt das Work-Item auf erledigt stelle, wird der Punkt grün und schöner Indikator dafür, dass das Work-Item erledigt worden ist. Ein anderes kleines nettes Feature ist hier oben dieser Knopf Follow. Der ein oder andere erinnert sich, wenn ich eine Notifikation bekommen möchte, wenn sich Work-Items ändern, dann konnte ich dafür einen TFS-Alert anlegen. Das heißt, ich habe einfach gesagt, wenn in Work-Items ein Update passiert, schick mir eine E-Mail an meine Adresse. Das kann mitunter, ja, können relativ viele E-Mails pro Tag werden. Demzufolge, wenn man das nicht möchte, sondern nur für ein ganz bestimmtes Work-Item eine Erinnerung haben will, dann kann ich hier dieses Follow anmarkieren und ich hänge mich quasi, wie ich es aus SharePoint oder sowas kenne.
Aus Twitter.
Ich hänge mich einfach da dran und bekomme nur speziell für dieses Work-Item meine Benachrichtigung. Was wir noch erwähnen können, ist hier unten diese ganze Diskussionsleiste, die gerade im Zuge von DevOps, Kommunikation, wir wollen uns unterhalten, was denn Spezielles an diesem Work-Item ist, haben wir auch ein paar Funktionen eingebaut, nämlich die sogenannten Mentions. Ich kann hier über das @-Zeichen eine bestimmte Person adressieren, die ich in dieser Diskussion oder in diesem Kommentar, die ich da irgendwie brauche. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Daniel, hast du das schon überprüft? Und kann dann sogar noch einen Verweis zu einem Work-Item eingeben, wenn ich das #-Zeichen eintrage, dann bekomme ich eine Liste von den letzten relevanten Work-Items, die ich mir angesehen habe und kann hier noch irgendwie sagen, schau dir mal doch bitte noch diesen Bug dazu an. Und das Ganze, wenn ich dann hier speichere, dann wird es übernommen Und wir sehen, wenn es gespeichert worden ist, geht es dir mit in die Historie auf. Ich kann von hier direkt auf den Backup springen. Das heißt, Daniel, wenn sich diese Notifikation anschaut, in dieses Work-Item reingeht, kann den Bug sich anschauen und kann mir dann direkt auch einen Kommentar dazu weiterleiten beziehungsweise einen Kommentar dazu schicken. Was wir hier auf der rechten Seite hier noch sehen, ist auch ganz schick, weil wir dort, Sie erinnern sich, wir haben schon immer Links angezeigt von unseren Work-Items, ob es in einer bestimmten Verlinkung zu anderen Work-Items gab, ob es eine Verlinkung in die Source-Control gab, das hatten wir schon immer. Nur jetzt haben wir es noch ein bisschen, ich würde mal sagen, übersichtlicher gestaltet und haben hier extra eine Sektion, die sich um Development dreht. Das heißt, hier sehen wir auf den ersten Blick, was wurde denn schon für dieses Work-Item eigentlich alles programmiert? Und kann hier, in dem Fall ist hier Git als Versionskontrolle im Backend, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, weil hier das Symbol zum Beispiel für einen Git-Commit eingetragen wird und ich sehe, also ich könnte hier gleich auf den Commit abspringen und könnte sehen, welche Files liegen denn eigentlich dahinter, was wurde sich geändert. Hier dieses Symbol ist zum Beispiel für einen Pull-Request. Ein Pull-Request erkläre ich später noch, das ist letztendlich ein Review-Mechanismus, wenn ich Code von einem Feature-Branch auf einen anderen Branch mergen möchte und das sozusagen als Entwickleranfrage auf den Branch-Verantwortlichen, kannst du bitte mal ein Review auf meinem Code machen, bevor du ihn übernimmst. Bietet sich zum Beispiel dann an, wenn ich viele externe Entwickler habe oder von verschiedenen Gruppen vielleicht Code irgendwo zusammenmergen muss, dass ich einfach die Codequalität erhöhen kann. Und in genau so einen Pull-Request schauen wir jetzt einfach mal rein. Das heißt auch hier die Integration von meinem Work-Item direkt in die Source-Control und auch die Pull-Requests, die gab es auch schon in TFS 2015, da sah das Ganze aber noch ein bisschen anders aus, diese Maske, die haben wir auch sehr stark überarbeitet. Was es hier zu erwähnen gibt, ist zum einen auch wieder hier dieser Diskussionsleitfaden. Das heißt, wir sehen hier drin, was hat sich denn schon alles an diesem Pull-Request geändert, beziehungsweise was wurde denn schon kommentiert, wer hat schon was drauf gearbeitet, gab es schon ein Review dazu. Und ich könnte auch hier wieder einen Kommentar eingeben. Wieder hier so, ich brauche immer den Daniel zum Bearbeiten. Daniel, was sagst du? Und ich finde ein Feature ziemlich cool. Daniel findet es nicht so gut. Das sind Emojis. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, ist das nicht der Hammer? Und bekomme dann hier unten in meinem Kommentar ein Hämmerchen angezeigt. Ich könnte auch noch sagen, hier so, Daniel, I love it. Ja, also das ist so ein bisschen, um so ein bisschen Emotionen in diese ganze Review-Geschichte mit reinzubringen, weil oftmals also in der Hitze des Gefechts, wenn ich wirklich unter Strom stehe als Entwickler und dann meinen Reviewer habe, manchmal helfen einfach so ein paar Smileys, um, ich sag mal so, die Situation im Team ein bisschen aufzulockern. Und deswegen unterstützen wir auch Emojis. Oh mein Gott, Daniel, hast du gleich schon drauf geantwortet, sehr schön. Wir sehen hier im Pull-Request, sehen wir, hier auf der linken Seite auch noch einen ganz entscheidenden Punkt, um Codequalität aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, sind Policies. Das heißt, ich kann meinen Zielbranch kann ich über Policies schützen und sagen, es muss mindestens ein Bildlauf gemacht worden sein, der diesen gemergten Source Code überprüft, ob er überhaupt kompiliert, bevor ich auf den Zielbranch merge. Genauso kann ich sagen, ich brauche hier ein Work-Item, das verlinkt worden ist, das mir überhaupt sagt, wozu gehört denn dieser Pull-Request. Und ich habe hier unten auch letztendlich einen Bereich, wo ich sehe, wer ist denn eigentlich der Reviewer, wer ist denn vielleicht auch dann letztendlich verantwortlich für die Übernahme. Als Features, die ich noch gerne erwähne, die gibt es auch noch nicht so lange in den Team Services, sind die Funktionen Cherrypick und Revert. Die kennen wir aus Git. Cherrypick heißt immer, ich kann mir ein bestimmtes Commit rausnehmen aus meinem Sammelsurium von Commits und kann das noch auf einen extra Branch überführen, weil dort eine ganz bestimmte Komponente oder ein ganz bestimmtes Feature drinnen ist, das ich jetzt zum Weiterentwickeln auf meinem Feature Branch brauche, zum Beispiel. Das Revert ist, ich möchte meinen Commit zurücknehmen. Kann passieren, ich habe aus Versehen irgendwie auf dem falschen Branch eingecheckt, wollte ich vielleicht gar nicht. Ich nehme es zurück, weil ich weiß, dass es irgendwie den Rest vom Team vom Arbeiten anhält. Demzufolge nehme ich Revert. Thema Branches. Auch Branches, alter Hut, gibt es in den verschiedenen Versionskontrollen, die wir anbieten, Team Foundation Version Control oder Git. Was neu ist, ist die Übersicht. Einmal hier die so eine Art Filterung. Nur meine Branches möchte ich sehen oder ich möchte alle Branches sehen. Inzwischen haben wir auch hier so eine Art Ordnerstruktur, die es uns ermöglicht, Branches zu strukturieren, sodass ich sie einfacher wiederfinde. Und was auch sehr schön ist, wenn zum Beispiel ein Bild gelaufen ist, bekomme ich das hier auch mit angezeigt. Wenn ein Pull-Request aussteht für einen bestimmten Branch, nämlich hier ist der Branch Wrong Discount, hat offensichtlich hier einen ist letztendlich meine Master Branch 1 voraus und es steht ein Pull Request an, um von diesem Branch in den Master zu mergen, bekomme ich das auch angezeigt und hier bei diesem Unit Test Fixes Branch steht jetzt noch kein, also das gibt es auf jeden Fall auch Änderungen und ich könnte jetzt hier auch einen Pull Request direkt von hier anstoßen, um letztendlich die Branchstände wieder auf einen Nenner zu bringen. Hinter den Pull Requests, ich habe vorhin schon gesagt, habe ich die Möglichkeit, einen Bildlauf zu definieren, der überprüft, ob dieser Source Code kompiliert. Und ich möchte gar nicht viel Zeit bei den Builds bleiben, weil die Builds sind eigentlich nicht so viel neu zu 2015. Wir hatten schon 2015 diese neue Build-Architektur, die anders ist als bei 2013. Aber was ich erwähnen möchte, ist, gerade wenn wir um Any App, Any Plattform, Any Developer oder davon reden, dann brauchen wir da auch Mehrwerte für Entwickler, die vielleicht hauptsächlich im Java-Umfeld sind. Oder für Entwickler, die Cross-Plattform Xamarin Applikationen erstellen. Und es war in Vergangenheit, hatten wir da noch keine wirklich schöne Out-of-the-Box-Lösung. Mittlerweile, wenn wir einen neuen Build anlegen wollen, bekommen wir Templates vorgeschlagen, nämlich Templates mit Bilddefinitionen, die schon bestimmte Bildschritte für uns vorausgewählt haben und uns dann letztendlich das Leben erleichtern. Wir müssen uns nicht mehr Gedanken darüber machen, was brauche ich denn eigentlich alles in diesem Bild, sondern ich kann einfach dieses Template auswählen, habe meine notwendigen Schritte drin und muss letztendlich nur noch die Konfiguration machen. Und wir sehen, fängt bei Android an, geht über ALT für Java, geht über .NET Core Applikation, hört nicht mal bei Jenkins auf, geht über Maven, über Android bis hin zu Xcode. Also hier auch Cross-Plattform in unserem Bild Toolset. Von dem Bild kann ich natürlich hingehen und kann sagen, wie sieht denn das Ganze aus, wenn ich das jetzt noch weiter automatisieren will und nicht nur das Feedback bekommen möchte, dass es für mich als Entwickler irgendwie okay ist, sondern ich möchte die Automatisierung auch Richtung Endplattform haben. Und zwar continuously, eine Continuous Delivery Pipeline oder wie Sie es auch immer nennen möchten. Und zum einen, auch hier wieder Neuigkeit, die Bilddefinitionen oder die Übersicht über die Historie wurde ein bisschen angepasst, auch hier wieder Übersichtlichkeit steht im Vordergrund. Und wir können jetzt hier einfach abspringen und uns den letzten Release-Build einmal genauer angucken. Ich erspare jetzt letztendlich die Details der Bilddefinition. Ich möchte hier nur erwähnen, worum es hier geht. Das ist ein ASP.NET-Projekt, das NuGet-Pakete braucht, das letztendlich dann die Solution baut, seine Bildartefakte nimmt, die Bildartefakte auf einem Drop-Verzeichnis bereitlegt und letztendlich für die Release-Pipeline so zur Verfügung stellt, dass dann das Release-Management einfach diese Artefakte nehmen kann und in die entsprechenden Umgebungen weiter deployen kann. Und was jetzt hier auffällt, ist, innerhalb des Bildresultats, des Bildergebnisses, haben wir eine neue Sektion eingebaut, nämlich die Deployments. Das heißt, wann immer wir auf Basis einer Bilddefinition automatisch einen Release anstoßen, können wir das hier sehen. Und wir können direkt von hier abspringen und uns das entsprechende Release auch anschauen. Und genau das mache ich hier an der Stelle. Ich gehe von dem Release-Bild direkt in meine Release-Definition und sehe, okay, Release 1 war erfolgreich beim Deployment in die Entwicklung, war auch noch erfolgreich in das Deployment auf meine Testumgebung, aber irgendwie ja nur so halb erfolgreich, wenn es dann darum geht, in die Produktion zu gehen. Und wenn wir jetzt weiter quasi nachforschen würden, würden wir sehen, okay, das hat auf die Produktion, das Deployment hat funktioniert, aber ich habe UI-Tests im Hintergrund dann laufen lassen, die dann eben fehlgeschlagen sind und deswegen war das Rollout eben nur teilweise erfolgreich, wie es hier so schön heißt. Neue Features in Release Management sind einmal hier oben Import-Release-Definitionen. Und zu jedem Import gehört natürlich auch logischerweise irgendwie ein Export von einer Release-Definition. Das heißt, ich kann hier auch eine Release-Definition exportieren. Da kommt dann ein JSON-File raus, das ich zum Beispiel dann wieder in meine Versionskontrolle einbringen kann, dass ich einfach als File irgendwo jemanden bereitstellen kann, vielleicht auch in GitHub als Open-Source-Template zur Verfügung stellen kann und somit auch wieder diesen Mindsharing-Gedanken ganz hochhalten kann. Was haben wir noch zum Thema Release-Management? Ich gehe mal in hier meine Release-Pipeline rein, da wollte ich Ihnen doch noch die konkrete Umgebung zeigen, weil dort gibt es auch zwei Änderungen, die erwähnenswert sind. Vor allem erwähnenswert gerade für TFS 2017 und wir dort ein bisschen anderes Modell haben, wie wir mit Release Agents umgehen. Es gibt dort nämlich nur noch sogenannte Release Pipelines. Und ich brauche eine Release Pipeline, um mein Deployment durchzuführen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ganz viele Release-Schritte, nämlich hier innerhalb von meinen Task-Schritten. Und die müssen alle ausgeführt werden, ist so lange meine Release-Pipeline blockiert. Also ich habe immer pro Release brauche ich eine Pipeline. So, jetzt habe ich aber vielleicht einen manuellen Eingriff, wie ich habe was deployed und muss erstmal nachschauen, ob vielleicht das Environment wirklich so aufgebaut ist, wie ich das brauche. Oder ich möchte einfach mal kurz einen Testschritt manuell einführen. Dann will ich aber nicht, dass dieser manuelle Schritt meine Pipeline blockiert, sondern freigibt vielleicht für ein anderes Release, das schon in der Zwischenzeit laufen kann. Und demzufolge haben wir hier einmal solche Segmente eingeführt, das heißt Run on Agent. Und Run on Agent ist alles, was in meiner Pipeline auf einem Release Agent läuft. Und wir haben auch einen Bereich, der heißt Run on a Server, nämlich Run on TFS. Und innerhalb dieser Sektion kann ich alle Zwischenschritte einbauen, die ich brauche, aber nicht meine Release-Pipeline blockieren. Und wir sehen auch hier jetzt zum Beispiel auf diesem Run-on-Agent-Bereich, ich habe hier dann letztendlich auch die Definition, auf welchen Agents, in welcher Umgebung soll das laufen, ist es vielleicht für Linux-Maschinen gedacht, ist es für Windows-Maschinen gedacht, kann ich hier alles parametrisieren, was sehr schön ist. Und abschließend zum Thema Release-Management, mir läuft ein bisschen die Zeit davon, sehe ich gerade, wollte ich noch auf die Taskgruppen eingehen. Das heißt, wann immer ich Release-Schritte oder auch Bildschritte habe, die ich wiederverwerten möchte, dann kann ich das in der Taskgruppe zusammenschließen. Und so eine Taskgruppe sieht folgendermaßen aus. Es ist hier einmal so ein extra UI und in dieser Taskgruppe habe ich verschiedene Schritte definiert und letztendlich auch parametrisiert. Das heißt, ich kann hier auch noch beliebig viele Tasks hinzufügen in diese Taskgruppe Deploy and Test. Und ich gehe noch mal einen Schritt zurück in meine Release-Definition. Wo hatte ich sie denn? Hatte ich hier nicht, aber dann mache ich sie einfach noch mal auf. Dort arbeite ich nämlich genau mit so einer Taskgruppe. Die wird mir dann hier so angezeigt über so ein Box-Symbol. Und wenn man hier sieht, ich habe hier einmal die Taskgruppe verwendet, um einen Developer-Slot zu befüllen. Und in meiner Testumgebung habe ich die gleiche Taskgruppe verwendet, um einen Staging-Bereich zu füllen. Also ich muss nicht alle Schritte nochmal eingeben, sondern ich benutze einfach diese Gruppe an Abläufen und parametrisiere es so, wie ich brauche. Also auch enormer Mehrwert Richtung Effizienz und Effektivität. So, da wir leider am Ende sind, muss ich jetzt noch eine Demo rauskürzen. Ich wollte noch ein bisschen was zu Application Insights zeigen. Wir hätten jetzt quasi einen Lasttest erstellt, der Ihnen dann gezeigt hätte, dass wir hier über Application Insights, was ja letztendlich auch ein Bestandteil von DevOps ist, Metriken von unseren Applikationen zu erfassen, zu analysieren, hätten wir Ihnen jetzt hier noch ein bisschen was zeigen können, dass letztendlich über den Lasttest auch tatsächlich auf unserer Webseite Traffic erzeugt wird, der wir hier über so einen sogenannten Live-Metric-Stream hätten einsehen können. Wie ist denn eigentlich die Last? Und hätten dann auch noch kurz abspringen können in unseren Analysebereich, der neu ist. Das nennt sich hier Application Insights Analytics, wo ich über einfache Abfragen diese riesigen Datenmengen abfragen kann, nämlich auf die Themen oder auf die Bereiche, die mich interessieren. Wer da Fragen hat, kann gerne im Nachhinein auch zu mir oder zu Daniel kommen und gehen wir dann einfach in die Microsoft Lounge und schauen uns dann im Detail an, wenn es da Interesse gibt. Wir wollen zum Ende noch verweisen oder noch einen Hinweis geben auf ganz, ganz viele DevOps, ALM, Visual Studio, Team Foundation Server, Xamarin Sessions hier auf unserer Konferenz, die alle noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, als wir das jetzt hier in unserer knappen Stunde haben machen können. Das heißt, wenn Sie das Thema interessiert, schauen Sie sich alle diese Vorträge an. Ich denke, ein besonderes Highlight ist auf jeden Fall morgen die Keynote, wo Donovan eine ganze Dreiviertelstunde über das Thema DevOps nochmal reden wird, von From Zero to DevOps. Auf jeden Fall empfehlenswert reinzukommen, auch wenn es vielleicht schon um 9 Uhr dem einen oder anderen noch ein bisschen früh sein mag. Unbedingt anschauen. Bleibt uns nichts anderes mehr als Danke zu sagen. Danke, dass Sie hier waren. Danke fürs Zuhören. Wir bleiben noch kurz hier oben. Wer Fragen hat, kann gerne hier vorkommen.
Und wir sind auf jeden Fall die nächsten 2 Tage noch irgendwo hier. Man erkennt uns an den blauen T-Shirts.
Und dich gerade nicht, aber...
genau, und natürlich sind wir für Fragen dann noch zur Verfügung. Dankeschön.
Vielen Dank.